Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 79 und dem Thema Spuk im Märchen. Elena, Christian, ich konnte es mir ja heute nicht nehmen lassen, unsere Spooky Season einzuleiten. Und ich freue mich schon mega auf die Folge. Also habe ich mir zu unserem heutigen Thema Spuk so ein paar Gedanken gemacht und überlegt, was fällt dir denn zu diesem Thema ein? Und da ist mir eine Legende eingefallen, die ich euch heute gerne erzählen möchte. Und diese Legende ist für mich die Spukgeschichte Nummer 1, ehrlich gesagt. Und ich würde sagen, dass wir uns es auch hier direkt ein bisschen spooky machen. Der Christian hat uns schon eine Kerze angemacht. Wir machen jetzt alles hier schön dunkel. Natürlich so, dass ich noch was lesen kann. Aber macht euch doch gerne auch zu Hause eine Kerze an. Macht es euch auch ein bisschen spooky.
Am besten eine schwarze Kerze.
Und ich nehme jetzt auch meine Taschenlampe aus der Tasche.
Moment. Einsatz, Jenny, Einsatz.
So. Und wir stellen uns jetzt vor, dass wir im Dunkeln an einem Lagerfeuer im Wald sitzen und es ist absolut still. Wir hören nur das Knistern des Feuers und ab und zu knackt ein Ast. Wir stellen uns ein kleines Dorf in der schläfrigen Schlucht am Hudson River gelegen vor. Die Dorfbewohner waren sehr abergläubische Leute, die an Wunder glaubten und es war nicht untypisch, dass sonderbare Erscheinungen gesehen wurden oder man ein Flüstern im Wind vernahm. Die furchtbarste dieser Erscheinungen war ein Reiter ohne Kopf. Eine Legende, die man sich im Dorf erzählte. Es soll der Geist eines hessischen Söldners aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg sein, der nachts auf das einstige Schlachtfeld ritt, um seinen abgeschlagenen Kopf zu suchen. Ichabod Crane war hier als Landschulmeister hergezogen und unterrichtete im Schulhaus die Kinder. Er hatte ein Auge auf die schöne Katrina Ventesse geworfen, die Tochter eines Bauern, der besonders reich war und eine gut gefüllte Speisekammer hatte. Ichabod war aber nicht der Einzige, der Interesse an der Schönen hatte. Es gab auch noch einen Abraham van Brunt, genannt Brom Bones, als Kontrahent. Eines Herbsttages wurde Crane zu einem Festmahl bei den Ventessels geladen. Nachdem man üppig gespeist und sich ausgiebig amüsiert und getanzt hatte, erzählten sie sich in geselliger Runde, so wie wir das jetzt ja hier auch machen, Schauergeschichten. Brom Bones erzählte, dass er dem Reiter ohne Kopf begegnet sei und mit ihm um die Wette geritten wäre. Ichabod, der selbst sehr abergläubisch war, ließ die Geschichte keine Ruhe und er wollte sofort aufbrechen. Panisch ritt er los, aber es war mittlerweile schon dunkel geworden und er musste mit seinem Pferd durch den Wald nach Hause reiten. Er hörte ein Knacken. Okay, das war also ein Ast. Aber was war dieses Geräusch? Ickeborg schreckte immer wieder zusammen. Was, wenn ihm der kopflose Reiter begegnen würde? Seltsame Formen im Geäst ließen seiner Fantasie einen Streich spielen. Plötzlich sah er am Wegesrand einen gewaltigen Reiter, der ein riesiges schwarzes Pferd ritt. Der Reiter ritt neben ihm und da sah er, dass dieser keinen Kopf hatte. Mit Entsetzen stellte er fest, dass dieser seinen Kopf vor sich auf dem Sattelknopf trug. Crane versuchte in Panik zu entkommen, doch der Reiter verfolgte ihn. Kurz bevor Ickeborg die rettende Brücke erreichte, erhob sich der gespenstische Reiter und schleuderte ihm seinen Kopf entgegen, sodass Ickeborg vom Pferd stürzte. Am nächsten Morgen war Ickeborg Crane spurlos verschwunden. Eine Suchmannschaft konnte nur sein Pferd und einen zertrümmerten Kürbis vor der Brücke entdecken. Die alten Frauen des Dorfes waren fest davon überzeugt, dass der galoppierende Hesse Ickeborg entführt habe. Später habe wohl ein Reisender die Nachricht aus New York gebracht, dass Crane noch am Leben sei und dort sein Glück gefunden hatte. Katrina Van Tassel heiratete Brom und man sagte, dass man ihn immer mit sehr schalkhafter Miene sah, wenn Ickeborgs Geschichte erzählt wurde.
Ja, damit kriegst du mich immer, Sleepy Hollow. Nicht zuletzt, weil die Verfilmung von Tim Burton der erste Horrorfilm war, den ich damals mit 12 oder so gesehen habe. Da waren wir damals zusammen im Kino drin.
Durftest du den da schon sehen,
ja,
eigentlich?
Ja, das war die etwas gekürzte Fassung,
okay,
die, wie ich finde, jetzt noch ein bisschen gruseliger aufbereitet ist als die Legende selbst. Aber ich finde sie cool. Ich habe schon wieder schwarze Romantik-Vibes.
Ich muss irgendwie an Disney gerade denken, oder vertue ich mich da gerade völlig?
Ickeborg Crane.
Genau, also es gibt auch eine kleine Disney-Version. Die ist tatsächlich sehr nah an der Legende von Washington Irving, die ich euch erzählt habe jetzt gerade. Den Film, den Elena meinte, mit Johnny Depp und in der Regie Tim Burton, der ist doch sehr inhaltlich abgeändert worden. Genau. Und es war unser erster Gruselfilm.
Ja, genau.
Und wir waren sogar zweimal drin. Kennst du den denn auch, Christian?
Also ich kenne den dem Namen nach auf jeden Fall und ich habe auch mal bestimmt einen Trailer oder so gesehen, aber ich glaube ganz, entweder habe ich es erfolgreich verdrängt oder tatsächlich nicht.
Dann müssen wir den zusammen mal gucken.
Ja, können wir gerne machen.
Eigentlich schon, ja.
Ja, weil dieser Film, er hat einfach eine tolle Atmosphäre, wenn man da in diesem Bauerndorf ist und du hast so den Nebel über den Feldern und es ist so diese typische Tim Burton-Optik, dass es alles so dunkel spooky ist. Und dann kommt dann, hörst du dieses Galoppieren von dem Reiter. Es ist schon gruselig. Also für mich ist das wirklich Spuk.
Ja, für mich auch tatsächlich. Ich glaube, da sind auch viele Elemente, die wir heute hier auch nochmal aufgreifen werden.
Wir haben euch ja in der Märchenstunde-Folge eine ganz besondere Spukgeschichte eingelesen. Ich kannte die vorher nicht. Es handelt sich um Germitzhausen. Die hatte Christian vorgeschlagen und ich bin total begeistert. Mhm. Weil für mich hat sie alles. Für mich hat sie Grusel, für mich hat sie Mystik.
Ein bisschen Liebe und Schmalz.
Aber Traurigkeit. Ja. Und irgendwie, ich war total angetan direkt davon.
Und endlich konnten wir uns mal anschmachten, Jenny.
Oh. Ja, ich bin ja fast eifersüchtig geworden.
Du warst ja damit beschäftigt, genug zu lesen.
Ja.
Und ich möchte euch nur ganz kurz ein paar Infos zu dieser Sage geben. Und zwar ist Germelshausen eine Wüstung in Thüringen, also eine aufgegebene menschliche Siedlung oder zu modern Lost Place. Mhm. Der Ort wird in Ludwig Bechsteins Thüringen Sagenbuch erwähnt, ist aber vor allem durch die literarische Verarbeitung in der gleichnamigen Geschichte von Friedrich Gerstecker aus der Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt. Gerstecker war ein deutscher Schriftsteller und ist vor allem durch seine Bücher über Nordamerika bekannt.
Interessant. Okay. Und da schreibt er was über Thüringen. Schön.
Ja, ist ja, dachte fast ich mir so. Auch, ist irgendwie was ganz anderes, aber gut.
Wilder Westen und Wilder Osten, ja gut, okay.
Vielleicht wollte er auch was von zu Hause irgendwie verfassen.
Vielleicht.
Keine Ahnung.
Ja, die Geschichte ist tatsächlich gar nicht so unbekannt, wie man meinen könnte. Wie bereits von dir gesagt, Jenny, gibt es auch eine Variante bei Ludwig Bechstein eben. Es gibt aber auch tatsächlich gar nicht so wenige Adaptionen. Da war ich selbst überrascht. Also die Hörspielversion, die ich kannte, durch die ich auch auf diese Geschichte aufmerksam geworden bin, die habe ich mal in der ARD-Mediathek oder Audiothek vielmehr gehört. Und zwar war das eine Bearbeitung von Günter Eich. Günter Eich klingelt vielleicht, die Inventur, das Gedicht, Nachkriegstrümmerlyrik und so. Mhm. Oder? Mhm. Der hat ja auch ganz viele, ganz tolle Hörspiele auch in den 50er Jahren vor allen Dingen geschrieben. Zum Beispiel Sabet finde ich auch ganz cool. Wäre es auch ein bisschen spooky, hätte ja auch reingepasst. Und die stammte aus dem Jahr 1956. Da wird das Jahr dann auch anders, als wir es gemacht haben. Wir haben uns ja für 1848 entschieden. Ne? Im Originaltext steht aber nur 184 und die hintere Ziffer fehlt eben. Wahrscheinlich, weil er nicht sagen wollte, Mensch, genau dann taucht es wieder auf. Und da ist es halt in das Jahr 1857 verlegt, damit eben kurz nach Sendedatum 1956 das quasi wieder aufgetaucht wäre. Und vielleicht würde es jemandem gelingen, von den Hörerinnen und Hörern das dann zu erreichen. Mhm. Es gibt auch eine Oper in drei Akten, Germetshausen. Das Libretto stammt von Ludwig Göring und die Musik von Hans Grimm. Die wurde 1923 in Augsburg aufgeführt. Mhm. Und dann gibt es ein Musical.
Nein,
Brigadoon von 1947.
Okay.
Und die Verfilmung aus dem Jahr 1954.
Nie gehört.
Ist jetzt auch nicht so Musical, wie man es heute kennt unbedingt. Ist schon auch mit großem Orchester und so ein bisschen, naja, operettenhaft vielleicht oder so, sag ich mal. Jetzt nicht so trutschig oder so, ist schon cool. Ich habe da auch reingehört tatsächlich. Die Verfilmung übrigens, da hat kein Geringerer als Gene Kelly eine Hauptrolle gespielt.
Oh.
Ich kenne den Film aber nicht, habe ich nie gesehen. Die Musik stammt von Frederick Loewe und das Textbuch von Alan J. Lerner. Und die Handlung ist ein bisschen abgewandelt. Es wurde ins schottische Hochland verlegt. Zwei New Yorker sind da im Urlaub quasi und geraten in das Dorf Brigadoon, was eben auch titelgebend ist. Und die Geschichte ist dann doch relativ ähnlich wie Germetshausen. Einer der beiden, jetzt muss ich selbst schauen, der Tommy verliebt sich eben in Fiona, also quasi unsere Gertrud. Und ja, sie können fliehen, auch wie in Germetshausen. Aber beide kehren nach New York zurück und ja, das Leben ist irgendwie, gerät völlig aus den Fugen. Der eine fängt an zu trinken und ja, irgendwann meinen sie, Mensch, lass uns doch zurück. Und sie fahren tatsächlich zurück und hoffen, dass das Dorf wieder auftaucht. Und gerade als sie gehen wollen, taucht es tatsächlich auch auf. Und Tommy geht dann mit Fiona in das Dorf und es versinkt und er winkt noch seinem Freund Jeff dann nochmal zu. Und ja, also Tommy und Fiona sind dann glücklich vereint, auch wenn er dann da mit im Dorf versinken muss. Also nicht so tragisch wie jetzt bei uns mit Gertrud und Arnold. Also wenn man will, eigentlich eine glückliche Geschichte, ein glückliches Ende.
Ja, wenn man dann die ewige Verdammnis als Glück empfindet.
Für die wahre Liebe kann man das mal auf sich nehmen, finde ich.
Ja, aber schön. Das habe ich mich auch gefragt. Würdet ihr, also ich meine, es ist jetzt total hypothetisch, aber würdet ihr für jemanden, in den ihr zwei Sekunden kennt und euch total verliebt, ewig in einem Dorf gefangen sein?
Nee, also ich glaube schon auch ein bisschen an Liebe auf den ersten Blick, wobei ich auch glaube, dass Liebe auf den ersten Blick eher eine Verliebtheit auf den ersten Blick ist natürlich, ne, und Liebe sich dann irgendwie erst entwickelt, wenn es gut läuft. Aber nee, also für meinen Prinz Silberlocke, den ich jetzt ja schon 5 Jahre an der Backe habe, würde ich mich schon ewigen Verdammnis preisgeben, das wäre mir egal. Aber für jemanden, den man erst kennengelernt hat, ich glaube nicht.
Nee. Ja, ich finde auch. Also ich meine, die kennen sich halt ein paar Stunden, ne? Also lass halt mal die Kirche im Dorf verharren. Vor allem dann merkst du am nächsten Tag, die ist gar nicht so toll, die geht mir voll auf die Nerven. Tja, Pech für die nächsten 100 Jahre.
Und dann die Ewigkeit, ja, allerdings.
Das ist ziemlich lang, ja.
Das Musical und auch der Film sind heute ja leider relativ vergessen offensichtlich. Mhm. Es hatte eben am 13. März 1947 am Broadway seine Uraufführung im Ziegfeld Theater. Und es hat es immerhin auf 581 Aufführungen gebracht. Das ist gar nicht so schlecht. Ne?
Ja.
Und es gibt noch einen Roman, den ich allerdings nicht gefunden habe. Der ist vergriffen und die Stadtbücherei hatte ihn nicht. Der Titel ist Germetshausen 0 Uhr von Hans Bach. Der ist 1985 in Berlin erschienen. Verlag Neues Leben. Dazu kann ich aber inhaltlich leider nicht wirklich was sagen. Aber es scheint auf jeden Fall die Geschichte irgendwie aufzugreifen und zu verarbeiten. Und 0 Uhr ist ja dann der Moment, wo es versinkt, der spannendste Moment der Geschichte.
Gut gewählter Titel.
Ja, finde ich auch auf jeden Fall.
Mit der Wahl dieser Märchenstundengeschichte sind wir ja ein bisschen von der Textsorte abgewichen, um die es hier normalerweise geht. Denn bei Germetshausen handelt es sich nicht um ein Märchen, wie sonst immer, sondern um die literarische Ausarbeitung einer Sage. Und Sagen sind hier im Podcast ja auch nicht ganz neu. Denkt mal weit weit zurück an unsere Folge 19. In dieser Folge haben wir euch ja in die Sagenwelt des Ruhrgebiets mitgenommen und in diesem Zusammenhang natürlich auch darüber gesprochen, was eine Sage eigentlich ist. Also nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Bei einer Sage handelt es sich um eine kurze Erzählung, deren Ursprünge tief in der Kulturgeschichte verwurzelt sind. Wie das Märchen, so gehört auch die Sage zur literarischen Gattung der Epik und als Teil des volkstümlichen Gedankenguts wurde sie ursprünglich mündlich weitergegeben. Anders als das Märchen berichtet die Sage aber von Orten, Personen und Ereignissen, die es wirklich gegeben hat. Vermischt werden diese realen Begebenheiten mit fiktiven Elementen. Da die Ursprünge der Sage bis in die Antike zurückreichen und eng mit den Entwicklungen von Mythen und Legenden verknüpft sind, Sleepy Hollow lässt grüßen, sind die Grenzen zwischen diesen drei Textformen oft sehr fließend. Als Mythos bezeichnet man eine traditionelle Geschichte, in der göttliche oder übernatürliche Wesen auftreten und die eine kosmologische, religiöse oder metaphysische Erklärung liefert. Näheres dazu werdet ihr übrigens im Laufe des nächsten Jahres hier im Podcast auch zu hören bekommen. Und eine Legende ist eine Geschichte, die von historischen oder halbhistorischen Charakteren handelt, wie eben unseren kopflosen Hessen, die für herausragende oder heroische Taten bekannt sind und häufig auch einen religiösen Bezug haben. Aber nicht immer ist eine klare Trennung zwischen diesen Textsorten möglich. Die Merkmale einer Sage sind die mündliche Erzähltradition, der lokale Bezug, der unbekannte Verfasser, ein historischer Bezug, eine spannende Handlung, übernatürliche Elemente und ein wahrer Kern. Und wie bei Märchen, so gibt es auch nicht die eine Sage, sondern verschiedene Arten, beispielsweise Göttersagen, Heldensagen, Wandersagen, Natursagen, Geschichtssagen oder Lokal- und Heimatsagen. Und sehr oft begegnen uns auch die etiologischen Sagen. Also Sagen, die erklären, warum zum Beispiel landschaftliche Besonderheiten entstanden sind oder warum etwas einen bestimmten Namen trägt. Das Siebengebirge wäre da so ein Beispiel für. Ähnlich wie beim Schwank mit den Schwankmärchen, die wir ja hier auch schon öfter mal hatten, gibt es aber auch eine Mischform aus Sage und Märchen, die sogenannten Märchensagen, die dann eben auch märchenhafte Elemente enthalten. Nicht jede Sage ist immer nur ausschließlich einer dieser Formen zuzuordnen und es kommt, wie so oft eben in der Literatur, auch hier zu Überlagerungen, kennen wir von den Märchen ja ebenfalls schon sehr, sehr gut. Was uns im Märchenpott ebenfalls schon begegnet ist, und zwar in unserer Gruselmärchenfolge im letzten Jahr, sind moderne Sagen, die sogenannten urbanen Legenden, Urban Legends oder auch Großstadtmythen oder eben Wandersagen genannt. Diese erwecken den Eindruck, dass sie theoretisch irgendwie vielleicht doch wahr sein könnten und dass sie einem Bekannten von einem Bekannten, eines Bekannten, eines Bekannten und so weiter passiert sind. Oft handelt es sich bei diesen Urban Legends um Gruselgeschichten, aber auch unglaubliche oder skurrile Ereignisse können Thema der Großstadtmythen sein. Sehr verbreitet ist da ja zum Beispiel diese Geschichte, hier in einer Oberstufe schreibt eine Deutscharbeit und dann ist die Frage, was ist Mut? Und er schreibt auf den Zettel, das ist Mut und gibt es ab und bekommt dafür eine 1. Wenn sich diese Wandersagen im Internet verbreiten, dann werden sie als Creepypastas bezeichnet. Und die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Märchen und Sagen liegen einfach darin, dass die Sage auf tatsächlichen Ereignissen, Lokalitäten und Persönlichkeiten beruht. Das Märchen hingegen erhebt keinen Realitätsanspruch. Die Sage ist, anders als das Märchen, an Ort und Zeit gebunden und hat einen historischen Bezug. Auch das Happy End ist nicht verpflichtend. Gemeint ist beiden Textsorten die Vermischung von Tieren und Pflanzen und übernatürlichen Elementen. Elenas Deutschstunde Ende.
Okay.
Das war die Theorie. Jetzt bist du dran, Jenny.
Ich habe mich heute in meiner Frage ein bisschen mit dem Motiv der verschwundenen Stadt beschäftigt und habe mich gefragt, welche Sagen gibt es denn noch so?
Jenny hat eine Frage.
Es gibt tatsächlich einige Sagen und Erzählungen über versunkene Reiche und Städte. Die bekannteste ist wahrscheinlich Atlantis. Mhm. Schon Platon diskutierte in der Antike über die Existenz von Atlantis und schrieb hierüber eine Geschichte. Weltweit gibt es aber zahlreiche Berichte über einst große Metropolen, die im Meer versunken oder durch Naturgewalten wie Erdbeben oder Vulkanausbrüche zerstört wurden. Zum Beispiel Pompeji oder Herkulaneum,
genau. Jenny.
Und damit einhergehend ist auch ein häufiges Motiv dieser legendären Orte, dass sie an Verschwendungs- und Prunksucht untergegangen sind. Vielleicht ja Germelshausen auch.
Wer weiß.
Laster und Tugend, ne, haben wir ja auch in diesem Jahr behandelt. Lässt genau. Grüßen.
Passt also sehr gut. Häufig gibt es in diesen Legenden überirdische Weisungen, also dass die Bewohner gewarnt wurden, bevor die Stadt dann untergegangen ist. Das sind alles Motive, die wir gleich in der Sage finden, die ich euch erzählen möchte. Ich habe euch nämlich heute eine Sage noch mitgebracht und die behandelt eine sehr nahegelegene Stadt. Also ich habe mich jetzt mal versucht, ein bisschen ortslokal hier zu nähern und möchte deswegen mit euch diese europäische Sage teilen. Und zwar die Sage über die verschwundene Stadt Vineta. An einem Ostermorgen hütete ein Schäferjunge seine Herde nahe dem Strand. Als er über die Ostsee blickte, die in der Sonne schimmerte, stieg plötzlich eine alte, ehrwürdige Stadt aus dem Wasser empor. Das ist schon cool, ne? Da sitzt du am Meer und denkst, nichts Böses,
was ist jetzt los?
Und dann kommt die so aus dem Meer hervor.
Jetzt kommt er gezogen.
Gerade vor ihm tat sich ein reich verziertes Tor in einer Mauer auf. Neugierig lief er in die Stadt hinein und war völlig geblendet von der ungeheuren Pracht. Alle waren prächtig gekleidet in Samt und Seide mit Edelstein und Goldketten. Also ein bisschen deinem Traum, Christian. Vielleicht musst du auch.
Ich sehe schon so das Blinken. Ja. Ich will haben. Hallo.
Wenn die 100 Jahre vorbei sind, vielleicht solltest du dann auch mal die Schafe hüten.
Ja, ich probiere das mal.
Die Häuser waren prunkvoll aus Alabaster und Marmor gebaut mit reich verzierten Giebeln und goldenen Dächern.
Findet Christian auch.
Dezent kann ja jeder.
Doch alles geschah in der Stadt ohne jeden Laut, sodass der Junge Angst bekam. Vor Staunen blieb der Junge stehen und da winkten ihm Kaufleute zu, dass er etwas von ihren Stoffen kaufen sollte. Die Stoffe waren herrlich und die Auslagen waren voll. Aber der Schäferjunge hatte kein Geld und streckte ihnen die leeren Hände hin. So sehr die Kaufleute auch baten und drängten, der Junge hatte immer noch kein Geld, um etwas zu kaufen. Traurig sahen sie ihm hinterher, als er wieder zurück zum Strand lief. Noch einmal drehte er sich um, doch die Stadt war verschwunden. Nachdenklich saß der Junge am Strand, als ein Fischer vorbeikam. Höre, wenn du ein Sonntagskind bist, so kannst du heute am Ostermorgen die Stadt Vineta aus dem Meer steigen sehen, die vor vielen, vielen Jahren untergegangen ist.
Und schon wieder sind wir im Vorteil, Jenny.
Ne? Oh. Ich wollte gerade nicht spoilern, aber du hast gute Chancen. Der Junge erzählte dem Fischer, dass er sie gesehen habe. Dieser antwortete: Wenn du nur einen Pfennig gehabt hättest, so wäre die ganze Stadt mit allem, was darin ist, an der Oberfläche geblieben. Die Stadt Vineta war einst die größte und reichste Stadt überhaupt. Aber je reicher sie wurde, desto mehr verfielen die Bewohner dem Hochmut und der Verschwendung. 3 Monate, 3 Wochen und 3 Tage vor dem Untergang erschien die Stadt über dem Meer als Luftgebilde. Aber keiner wollte die Warnung ernst nehmen. Einige Wochen später tauchte eine Wasserfrau auf und rief 3-mal mit hoher, schauerlicher Stimme: Vineta, Vineta, du reiche Stadt, Vineta soll untergehen, weil sie viel Böses getan hat. Aber auch darum kümmerte sich niemand.
Ist so ein bisschen wie eine Nibelungensage, wo die Nixen im Rhein da sagen, dass die von der Reise zum König Etzel nicht mehr zurückkommen, ne? Cool. Mhm,
genau. Und sie lebten weiter im Saus und Braus. In einer stürmischen Novembernacht brach eine furchtbare Sturmflut über die Stadt herein und alles versank im Meer.
Natürlich, im November, wann sonst, wenn Nebel ist, ne? Und wir sind ja jetzt auch passend im November, einen Tag nach meinem Geburtstag übrigens.
Die silberne Glocke der versunkenen Stadt hört man am Johannistag in der Mittagsstunde aus der Tiefe heraufklingen. Jeder, der die dumpfen, traurigen Töne hört, muss schnell davongehen, weil man sonst von dem Klang in die Tiefe gezogen wird. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde so Endzeit-Szenarien immer mega spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde es auch cool. Ich mag auch dieses Setting mit, da ist irgendwas im Meer, was wieder emporsteigt. Ich meine, das Meer ist ja eh so ein für uns recht geheimnisvoller Ort.
Und du als verwunschene Meerjungfrau.
Ja, sowieso. Ich fühle mich schon direkt heimisch. Ich sehe mich schon hier in der Rolle der prophezeienden Wasserfrau.
Unheil verkünden kannst du immer, das stimmt.
Ich kenne auch eine Sage, die auch das Motiv hat. Soll ich die mal erzählen? Die ist auch nicht besonders lang. Nee, und zwar ist es die Sage von Lyoness. Und das ist das Atlantis von Großbritannien. Ah. Und das ist in der kornischen Folklore ein Land, das sich angeblich einst über die, jetzt für die Geografie-Cracks unter euch, Mounts Bay erstreckte und sich nach Süden und Westen um Land's End bis zu den heutigen Scilly-Inseln ausdehnte. Und laut einer Sage soll das Land irgendwann im 5. Jahrhundert vom Meer verschlungen und Häuser und Menschen sollen von einer mächtigen Flut mitgerissen worden sein. Also eigentlich genau das, was du auch gerade erzählt hast. Ja. Eine Erklärung stammt dafür aus der Artus-Sage. Der Zauberer Merlin soll die Flut verursacht haben, um Mordreds Armee aufzuhalten, als er eben gegen Artus in den Kampf zog. Außerdem gilt Lyoness als Heimat des Ritter Tristans. Und vor den Scilly-Inseln sind unter Wasser tatsächlich Spuren uralter Zivilisationen erhalten geblieben. Zum Beispiel auch Steinmauern. Cool. Und es gilt als bewiesen, dass in der Region, in der Lyoness vermutet wird, sich das Land tatsächlich abgesenkt hat. Für die Existenz dieser Stadt gibt es bis heute leider allerdings keine gesicherten Beweise. Aber Fischer berichten bis heute davon, dass sie Teile von Mauerwerk und Glasscherben in ihren Netzen an die Oberfläche ziehen. Und dass bei rauem Wetter, und da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, könnte man sogar die Kirchenglocken von Lyoness unter Wasser läuten hören. Wie schön ist das?
Schon cool.
Ja, oder? Cool. Ich finde das auch.
Aber also, an der Nordseeküste, ich weiß jetzt nicht, ob alle Inseln, aber viele sind tatsächlich durch eine große Sturmflut mal irgendwann entstanden. Also es war vorher mit dem Festland verbunden und es wurde so viel überschwemmt. Und da sind auch diese große Manndränke oder so, die, also dass da Menschen ertrunken sind, heißt die auch. Da sind wirklich auch ganze Dörfer und Städte halt überschwemmt worden. Also das ist gar nicht so ganz abwegig.
Ja, ich finde diese Verknüpfung zwischen Naturgewalten, ne, diesem, was du eben nicht beherrschen kannst und dann eben diesen geheimnisvollen und so, selbst wenn du da nicht dran glaubst. Aber ich finde, das hat was total, das ist eine tolle Art, Sachen zu erzählen.
So ein bisschen auch wie beim Schimmelreiter, muss ich gerade dran denken. Ne? Da ist es ja auch, dass die den Deich da aufrechterhalten wollen und so.
Genau, und deswegen ist es auch so, dass bis heute literarische Verarbeitung solcher Orte in Sagen und Legenden und Überlieferungen sehr beliebt ist. Jetzt war in deiner Sage, war es ja, glaube ich, relativ klar, wo das ist. Ne? In meiner Sage ist die exakte Lokalisierung jetzt nicht ganz möglich.
Bei Germelshausen aber schon, die Lokalisierung, wenn man da diese Wüstung
genau,
als...
Genau. Die Dillstedt und Marisfeld sind hier auch angegeben.
Genau. Aber meistens sind exakte Lokalisierungen der mythischen Orte eigentlich nicht so ganz möglich. Sie befinden sich aber immer in unmittelbarer Nähe zu Meeresküsten oder Inseln. Das würde jetzt auch zu deiner passen. Dadurch ist ja zum Beispiel auch Vineta als ein wichtiger europäischer Erinnerungsort im Ostseeraum lokalisiert. Und bis heute regt der Stoff zu Geschichten und Erzählungen an. Es gibt zahlreiche historische Quellen, die von einer großen und reichen Stadt an der vorpommerschen Ostseeküste berichten.
Da gibt es ja auch ein Gedicht, ein schönes, was von Brahms auch vertont wurde. Also.
Genau. Ich glaube, Heinrich Heine hatte auch irgendwie ein Gedicht verfasst. Das ist das
glaube ich, sogar.
Ah, okay. Ja. Genau.
Ja, das gibt ja literarisch auch einfach total viel her, so eine Geschichte irgendwie auszuschmücken. Und genau das ist ja auch das, was der Friedrich Gerstecker mit Germelshausen gemacht hat. Und ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber für mich persönlich funktioniert Spuk vor allem dann besonders gut, wenn er sich langsam aufbaut, wenn er sich steigert, wenn er eben nicht mit der Tür ins Haus fällt, sondern erstmal so ganz subtil anfängt. Und wenn wir ehrlich sind, ist das ja auch das bekannte Gruselfilmprinzip. Es beginnt mit flackerndem Licht, knarrenden Dielen und vorbeihuschenden Schatten, steigert sich zu immer intensiver werdenden Schreckmomenten und gipfelt dann in einem Finale, das dann meistens, wenn wir ehrlich sind, irgendwie gar nicht mehr so richtig gruselig ist, weil der Spuk in dem Moment, in dem man die Spukgestalt sieht, häufig seinen Schrecken einbüßt. Also Spuk lebt vor allem von dem Unbekannten, dem Geheimnisvollen und dem eben nicht wissen, was das wirklich ist. Und das ist der Grund, warum mir Germelshausen so gut gefällt. Dass die Geschichte genau das verstanden hat und es schafft, bis zum Ende damit zu spielen und dieses Geheimnisvolle und Schaurige bis zum Ende und auch sogar darüber hinaus aufrecht zu erhalten.
Dass du auch einfach da deine Fantasie da irgendwie, also gerade wenn man bei Geschichten nicht genau weiß, worauf das hinauslaufen soll, dass man sich einfach so viele unterschiedliche Szenarien überlegt und sich dann denkt, und das macht es ja gerade spannend.
Ja, die große Stärke dieser Geschichte ist auch, dass man als Leser oder Leserin gar nicht weiß, dass man sich in einer Spukgeschichte befindet. Und trotzdem schwingt schon recht früh ein gewisser Schauer mit, so ganz subtil und unterschwellig zwischen den Zeilen. Und ich habe mir mal näher angesehen, wie der Autor das macht und wie der Spuk in dieser Geschichte eigentlich dargestellt wird. Die ganze Geschichte beginnt ja erstmal sehr lebendig und dynamisch, ganz so, wie der Protagonist auch beschrieben wird. Er ist jung, lebensfrisch, er ist auch noch Künstler, sein Hut sitzt keck auf der Seite, also er ist vital und voller Lebensmut. Sein Leben liegt vor ihm, genauso wie den Weg, den er in der Geschichte beschreitet.
Die Landschaft ist grün.
Genau, ja. Alles steht in voller Blüte und er lässt auch seinen schwermütigen Gedanken keinen Raum. Er hat ein fröhliches Gemüt, ein herzliches Lächeln und ist freundlich und munter. Doch es kommen schon recht schnell die ersten Unbehaglichkeiten auf. Der breite Fahrweg, den Arnold zu Beginn noch behaglich entlang geht, wird eintönig und staubig. Es ist zu warm in der Sonne und deswegen verlässt er den Weg, als er die Trümmer einer alten steinernen Brücke entdeckt. Und da wir ja wissen, dass die Geschichte aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammt, wissen wir auch, dass Ruinen ein beliebtes Motiv welcher Epoche waren.
Romantik.
Könnte sein, dass ich das schon mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt habe.
Ich glaube nicht.
Ja, wir bekommen hier also durch diese Ruinen einen ganz dezenten Hinweis auf etwas Vergangenes, Verwunschenes, Verfallenes, etwas Mysteriöses, das aber von uns als Leser oder Leserin gar nicht unbedingt auch so wahrgenommen wird. Dabei ist eigentlich genau das die Grundlage, auf der sich nach und nach dieser unterschwellige Schauer immer weiter aufbaut. Denn Arnold verlässt den Hauptweg, den bekannten Weg, geht auf diesen weichen Rasen, der ja auch im Schatten liegt. Die Lichtverhältnisse verändern sich also. Ne? Der Lesende denkt erstmal, ja toll, endlich ist er erstmal aus der prallen Sonne raus. Ist ja angenehm, aber auch die Landschaft verändert sich. Und Arnold weiß ja dann auch nicht mehr, wo er ist, wundert sich, dass es keinen Wegweiser gibt und dass alles eben auch so merkwürdig still ist.
Aber voll gut auch, dass es eine Brücke ist, weil das ist ja so ein Weg, ja, an ein anderes Ufer.
Genau.
Und dass er die Warnung aber irgendwie nicht ernst genommen hat, sondern durch den Fluss da gegangen ist, obwohl das, er hätte das vielleicht verstehen können, ja, wenn er drüber nachgedacht hätte, wenn er es gewusst hätte.
Ja, ne? Eigentlich schon. Ja. Ja. Aber er ist ja so, dass er sich eigentlich nie irgendwas dabei denkt. Also bis ganz zum Schluss ist er ja immer so, dass er für alles irgendwie eine normale Erklärung sucht oder das einfach zur Seite schiebt. Aber für uns als Leser bekommen wir eben schon mit diesen kleinen Landschaftsbeschreibungen zu verstehen, dass hier möglicherweise irgendwie etwas nicht stimmt. Und dann trifft er ja auch noch Gertrud, die eben in dieser eigentümlichen Bauerntracht gekleidet ist. Da kann man natürlich auch noch denken, ja, okay, irgendwo da aus dem Dorf. Er kommt auch mit ihr ins Gespräch. Sie erzählt ihn von ihrem Heinrich. Da hat er ja auch schon den ersten Moment, wo er sich wundert, weil er diesen Heinrich, der ja angeblich aus Bischofsroda kommt, gar nicht kennt. Und an dieser Stelle, wo er das erste Mal stutzig wird, beginnen ja dann auch die Glocken zu läuten, die ja in dieser Geschichte eine ziemlich große und bedeutungsschwangere Rolle spielen. Und an diesen Glocken ist nämlich auch etwas anders, weil bereits zu Beginn der Geschichte lauscht Arnold ja diesen Glocken von Marisfeld, die als voll und wundersam beschrieben werden. Und über diese Glocken, die er jetzt hört, sagt Arnold dann aber, ja, eure Glocke hat einen Sprung, sie klingt bös. Und wenn man das Ende kennt, bekommt natürlich die Antwort des Mädchens eine ganz andere Bedeutung, weil sie ja sagt, ja, ich weiß wohl, hübsch klingt sie nicht, doch was tut's? Wir kennen sie einmal und wissen, was es bedeutet, wenn sie anschlägt. Und was das bedeutet, das wird Arnold im Laufe der Geschichte eben auch noch lernen. Und hier passiert einiges also auf einer ganz doppeldeutigen Ebene, die man erst so richtig erfasst, wenn man weiß, was wirklich los ist. Trotzdem schleicht sich immer weiter das Gefühl ins Bewusstsein der Lesenden, dass irgendwie irgendetwas nicht in Ordnung ist. Gleichzeitig ist Arnolds unbekümmerte Art, aus der der Leser oder der Leserin die Geschichte ja auch wahrnimmt, auch die Stimme der Vernunft für die Leserschaft. Es gibt für alles eine ganz normale Erklärung. Hallo, es gibt jetzt erstmal überhaupt gar keinen Grund, hier irgendwie an Spuk zu glauben. Und deswegen schöpft ja auch Arnold keinen Verdacht und verliebt sich ja dann auch hoffnungslos in Gertrud, die er ja immer schöner und schöner und schöner findet. Und Gertrud nimmt hier natürlich die Rolle der geheimnisvollen Fremden ein. Ja, es wird ja immer der Schmerz und der Wehmut angedeutet, der in ihren Augen liegt. Und man weiß schon, okay, da gibt's jetzt hier irgendwie voll die krasse, tragische Liebesgeschichte. Was hat dieser Heinrich wohl gemacht? Warum lässt er dieses liebe Mädchen denn warten? Und wir spüren schon, dass Arnold sich nach und nach diesem Geheimnis nähert, schwanken aber immer zwischen unserer eigenen Stimme, die uns sagt, da stimmt was nicht, und Arnolds Sicht, die sich zwar wundert, aber irgendwie auch nichts Böses vermutet. Und das wird auch durch den Aufbau der Geschichte unterstützt. Und es fängt Annahme, dass Arnold den bekannten Weg verlässt, was ja an sich schon sehr doppeldeutig ist. Dann trifft er Gertrud, die ist zwar irgendwie etwas eigenartig, aber naja, das muss ja nicht heißen. Sie ist eben auch super schön. Und dann hört er die Glocken. Die klingen schon ziemlich komisch und stimmen eindeutig missklingende Töne an. Aber erst dann gelangt er nach Germelshausen. Also wir haben ja schon so einen Klimax. Und erst in Germelshausen stellt sich dann auch endgültig diese gespenstische Atmosphäre ein. Über dem Dorf hängt dieser düstere Höherauch. Das eigentlich helle Sonnenlicht fällt nur mit gelblich unheimlichen Scheine auf die alten, grauen, verwitterten Dächer.
Wie so ein Sepia-Filter.
Ne? Ja, genau. Ich habe gedacht, ja. Also der Hauch des Vergangenen wird immer deutlicher und greifbarer. Aber Arnold, der ist erstmal voll verknallt und während die Situation also zunehmend düsterer wird, blüht Arnolds Liebe zu Gertrud auf.
Liebe macht auch blind eben, ne?
Ja, bei Arnold trifft das, glaube ich, wirklich zu. Aber wir haben hier natürlich auch einen schönen Gegensatz. Es erblüht etwas Neues in einer alten, runtergekommenen Umgebung. Und auch da wird ja sehr ausführlich beschrieben, wie die alten Häuser aussehen mit ihren spitzen Dächern und so weiter. Und alles wirkt ja auch alt und unbewohnt. Die Bauweise ist nicht mehr zeitgemäß. Die Tracht der Menschen, diese ist für Arnold ebenfalls ziemlich komisch. Und was natürlich auch immer wieder zur Sprache kommt, ist die lautlose Stille. Also dieses Stilmittel des Pleonasmus, also einer doppelten inhaltlichen Nennung. Die Stille an sich ist ja schon still, die muss eigentlich nicht lautlos sein. Aber dadurch, dass das immer und immer wieder betont wird, kann man dann irgendwie auch nachfühlen, dass Arnold das Ganze irgendwie unangenehm wird und dass er sich nicht wohl fühlt, dass er aber trotzdem so hingerissen ist von Gertrud und bei ihr bleiben möchte. Er wird ja dann auch zu ihr nach Hause eingeladen, was ebenfalls nicht sehr einladend wirkt. Und auch da ist alles runtergekommen, kein tolles Licht. Und auch Gertruds Vater bezeichnet er ja als fast unheimlich. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, dass hier eben nicht gesagt wird, ja, er ist irgendwie unheimlich oder so, sondern fast unheimlich, weil das genau das Gefühl ist, was eigentlich auch die Lesenden inzwischen so beschlichen hat. Es ist irgendwas fast unheimlich, ja, aber es ist ja auch eigentlich nur alt, es muss ja nicht unbedingt, also es ist immer noch nicht so ganz greifbar.
Das ist nicht so klischeehaft irgendwie,
genau,
ne?
Genau. Und was ja dann noch stärker ausgebaut wird, ist, dass die Stimmung im Weiteren noch mehr hin und her schwankt. Na, als Arnold ankommt, ist die Stimmung erstmal gedrückt, er fühlt sich nicht ganz wohl. Ja, aber dann Tanz, Musik, Ausgelassenheit, dann plötzlich wieder Stille in der Stube, weil Leichenzug zieht vorbei. Okay, voll der Killer. Na, also es ist irgendwie auch so, auch für uns, die wir ja jetzt wissen, wie es ausgeht, die Bewohner greifen nach dem Leben, aber der Tod ist natürlich so übermächtig, dass er sie nicht loslässt. Und die Atmosphäre verändert sich so dann auch immer weiter. Und dieser Zug mit dem Tod ist dann natürlich auch irgendwie wieder ein Botschafter des Ganzen. Und letztlich landen Gertrud und Arnold dann ja auch auf dem Friedhof, wo er ja dann auch die Entdeckung macht, dass die Gräber so uralt sind und die Mutter von Gertrud 1224 schon verstorben ist. Wir erfahren aber in der Geschichte, dass wir uns irgendwie in den 1840er Jahren befinden müssen. Christian hat ja vorhin schon gesagt, das genaue Jahr wird eben nicht genannt. Und spätestens an dieser Stelle ist auch so der Punkt erreicht, wo sich die Leserschaft spaltet. Und zwar in diejenigen, die begreifen, was da los ist und jene, die vielleicht immer noch ahnungslos sind oder sich denken, nee, da gibt's irgendeine andere Erklärung, der führt uns hier auf eine falsche Fährte. Aber beide Varianten sind aus Lesersicht ziemlich spannend, weil die, die jetzt wissen, wo der Hase langläuft, die fragen sich natürlich, okay, krass, was wird jetzt passieren? Wann checkt Arnold, was da los ist? Und die anderen folgen ja erstmal weiterhin der Geschichte und nehmen irgendwie wie Arnold so diese Dinge auf, die man vielleicht noch rational erklären kann. Ja, das große retardierende Moment in der Geschichte ist eben das Fest, wo es ja dann richtig abgeht. Die Party ist irgendwie auf ihrem Höhepunkt, aber irgendwie auch wieder nicht so richtig, weil die Glocken sich ja immer einmischen und zu jeder Stunde ihre grellen, misstönenden Schläge abgeben. Und natürlich auch damit das Verhalten der Feiernden beeinflussen. Also sie geben dem Takt vor. Das heißt, auch hier haben wir wieder das Schwanken zwischen einem Leben der Feiernden, das sie einfach nie wieder haben können, und der Allmacht des Todes, symbolisiert durch die Totenglocken, die den Countdown bis Mitternacht herunterzählen und auf den Höhe- und Wendepunkt der Geschichte zusteuern. Und das ist natürlich der Moment kurz vor Mitternacht, in dem Gertrud Arnold vom Fest wegbringt, ihn mit ihrem eiskalten Lippen küsst. Also da ist auch ganz klar, ja, der Tod hat auch Gertrud wieder, weil ihre Lippen sind eben jetzt eiskalt. Und sie lässt Arnold zurück und erst in dem Moment realisiert er ja auch, dass sich das Wetter verändert hat. Also auch da bekommen wir wieder eine sehr atmosphärische Beschreibung und die Umgebung passt sich total der Handlung der Geschichte an.
Als kurze Anekdote, ich bin übrigens ein Geisterstundenkind und direkt nach einem schweren Gewitter geboren.
Ja, guck mal.
Es wird auch berichtet, dass die Hebamme oder jemand anders im Krankenhaus gesagt hat, oh, da kommt der Satan und dann kam ich.
Okay, dann wissen wir ja Bescheid. Ja, so ungefähr können wir uns das auch in Gammelshausen vorstellen. Ne, der Wind heult durch die Bäume, die Wolken jagen darüber und Regentropfen künden auch noch ein Gewitter an. Also es entfaltet sich jetzt hier endgültig so die ultimative gespenstische Atmosphäre, die von Anfang an aufgebaut und gesteigert wurde und die jetzt in diesem Moment auch durch keine Erklärung, kein Frohsinn oder irgendwas mehr zu ignorieren sind. Jeder weiß jetzt, okay, krass, hier geht irgendwie gerade wirklich irgendwas ab. Und Arnold begreift erst ganz, ganz am Ende, was eigentlich passiert ist. Und das auch nur, weil er den Jäger trifft, der ihm die Sage von Gernitzhausen erzählt. Also ein Dorf, das alle 100 Jahre nur an einem einzigen Tag erscheint. Bis dahin hat er ja immer noch versucht zu suchen. Er ist also wirklich bis zum Schluss irgendwie noch daran interessiert, eine Erklärung für das zu finden, was da eigentlich los war. Insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass der Autor eigentlich das Rad erstmal nicht neu erfindet. Er verwendet wirklich ganz klassische Spukelemente, die wir noch heute kennen, die noch heute in Geschichten und Gruselfilmen verwendet werden, die er in eine sehr atmosphärische Erzählweise einbettet und diese nach und nach steigert. Und so schafft er es, von Anfang an eine subtile, unterschwellige Spannung aufzubauen, die dem Lesenden das Gefühl gibt, dass etwas nicht stimmt. Er nährt in uns nach und nach den Verdacht, dass etwas Unheimliches vorgeht. Die Hinweise werden immer konkreter und finden dann ihren Höhepunkt. Und das hinterlässt in uns auch am Ende noch einen Schauer. Denn Arnold ist zwar gerettet, aber zum einen haben wir halt diese tragische Liebesgeschichte mit Gertrud. Sie wartet schon so lange auf ihren Liebsten. Dann hat sie jetzt endlich jemanden gefunden, der eigentlich bei ihr bleiben möchte. Aber sie lässt ihn dann ja eben gehen, weil er sie versteht, okay, er hängt halt an seinem Leben, er hängt an seiner Mutter, er hängt an Menschen, die ihm wichtig sind. Und Arnold, ja, der hat halt keine Möglichkeit, sie jemals wiederzusehen, weil 100 Jahre wird er nicht leben. Und das bedeutet für Gertrud, sie wird auch in den nächsten 100 Jahren keine Erlösung finden.
Aber eigentlich wäre es ja total fies von ihr gewesen, wenn sie ihn da behalten hätte.
Ja, natürlich.
Ne?
Ja.
Also,
aber das zeigt, dass sie ein gutes Herz hat.
Ja.
Ne?
Mhm. Vielleicht wird Gertrud dann sogar erlöst.
Vielleicht. Mhm. Das wissen wir ja auch gar nicht. Nee. Ne? Ob es für die Gärmelshausener eine Erlösung oder sowas gibt. Wir wissen nur, dass für alle ja völlig klar war, ja, dann bleibt er ja hier und du wirst schon sehen, mein Junge,
genau,
was
morgen.
Das bedeutet.
Morgen, ja.
Der Bursche in dem Wirtshaus hat sich ja dann noch
genau.
über ihn lustig gemacht.
Mhm.
Aber ich habe mich gefragt mit dem Leichenzug, das heißt ja, da muss ja jemand gestorben sein. Stirbt man dann nur an diesem einen Tag, wo Gammelshausen da ist?
Dann stirbst du wahrscheinlich als Strafe alle 100 Jahre wieder.
Ich denke auch, dass das so ein wiederholendes Ding ist.
Weil sie sagt ja, dass sie ist froh, die Gertrud, dass ihre Mutter vorher, also vor dem Versinken von Gammelshausen, schon gestorben sei eben. Und so dann in den Himmel oder wie auch immer kommen konnte. Ne? Und die Person, die da zu Grabe getragen wird, ich vermute, also das wäre meine Vermutung, dass die wirklich alle 100 Jahre dann nochmal neu sterben muss quasi. Ne?
Ich glaube auch, dass das immer und immer wieder passiert.
Okay, ja. Weil ich hatte nämlich gedacht, dass man vielleicht dann nur an diesem Tag dann sterben kann.
Aber die sind ja schon tot.
Genau, weil sonst wäre das Dorf irgendwann noch leer. Ne?
Genau, dann wäre ja irgendwann keiner mehr da. Mhm,
das stimmt.
Weil Gertrud ist ja jetzt dann auch mal schon eben 600 Jahre alt. Ne?
Ja.
Mhm. Weil sie kann ja auch, also wenn das Dorf dann da ist, kann sie ja auch das Dorf verlassen, weil sie hat ihn ja dahin gebracht, wo sie ihn geparkt
aber
hat.
Aber das ist ja schon in unmittelbarer Nähe des Dorfes gewesen, ne?
Ja.
Also er hatte ja quasi, das ist ja, glaube ich, das, was diese Brücke halt auch markiert, dass das irgendwie so dieses Umfeld, dieser Grund von diesem, wo das Haus mal war.
Aber quasi das Umfeld, wo er jetzt nicht mit verschluckt werden kann, weil das ihm noch nicht nah genug ist,
scheinbar.
Ja, wäre interessant, wenn sie einfach bei ihm geblieben wäre, ob sie dann nach Mitternacht zu Staub zerfallen wäre
so.
Ne?
Genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil sie sagt ja immer zu ihm, aber sie muss jetzt nach Hause, weil sonst wird der Vater böse.
Mhm.
Ja, und das ist natürlich, wie man jetzt an dem Gespräch auch sehen kann, das, was der Autor halt super macht. Er gibt halt fast wie im Märchen überhaupt keine konkreten Hinweise darauf, wie funktioniert der Spuk, kann es eine Erlösung geben, warum ist denen das passiert, das alles erfahren wir nicht, sondern wir werden damit entlassen und können uns selber Gedanken darüber machen. Und
das wird nur angedeutet, dass sie irgendwie gottlos sind, weil sie nicht zur Kirche gehen, genau. Und so, aber genauer Frevel wird irgendwie nicht angegeben.
Richtig.
Ne?
Mhm. Das heißt, wir können uns quasi selbst überlegen, boah, was könnte da passieren? Wir können quasi die Hintergründe dieser Geschichte spinnen und das macht natürlich das Ganze auch wieder ein bisschen unheimlicher. Und ich finde, was sich ja auch noch als Frage stellt, die über das Ende dieser Geschichte hinausgeht, ist, was wäre passiert, wenn Gertrud Arnold nicht gerettet hätte? Ne? Er wäre da mit in dieses Verderben reingezogen worden. Und während Arnold halt seiner verlorenen Liebe danach weint, ist es aber eigentlich genau das, was die Fantasie der Lesenden anregt und einen Schauer kreiert, der andauert. Und das finde ich an dieser Geschichte einfach sehr, sehr cool gemacht. Und das fängt für mich eben so diese mysteriöse, geheimnisvolle Seite von Spuk ein. Und ich finde, Spuk muss man gar nicht erklären, sondern man muss ihn wirken lassen. Und das macht er hier.
Das ist ja auch diese Doppeldeutigkeit, weil sie fragt ihn ja immer wieder, ob er denn wirklich bleiben will. Und er sagt, also weil er halt einfach crazy in love ist, ne? Sagt, ja, wenn du das möchtest, dann bleibe ich gerne. Und bei ihr ist, wenn sie fragt, ist da eine ganz andere Bedeutung dahinter, weil er dann halt nicht wieder da rauskommt.
Ja, wie wir sehen können, bedient Germelshausen einige ganz typische Spukelemente, die wir noch heute in Spukgeschichten und Gruselfilmen kennen und die dort noch immer verwendet werden. Und eine ganz zentrale Frage müssen wir in diesem Zusammenhang jetzt natürlich erstmal klären. Und zwar, was ist Spuk eigentlich? Ich spüre schon den kalten Schauer. Also, per Definition ist Spuk eine Bezeichnung für nicht offensichtlich wissenschaftlich erklärbare, unheimliche Erscheinungen. Die Naturwissenschaft erklärt Spuk mit natürlichen Ursachen, die als Illusion oder psychologischen Effekt gewertet werden. Die Parapsychologie sieht das aber ein bisschen anders. Ja, und damit das Ganze jetzt ein bisschen atmosphärischer wird, müssten wir eigentlich tatsächlich die Vorhänge zuziehen und eine Kerze anmachen. Ich müsste Räucherstäbchen anzünden und dann müsste ich hier so ein Ouija-Brett in die Mitte legen. Und dann müssten wir mal fragen, hey, lieber Spukgeist, sprich doch mal zu uns. Aber da das ja nach unserer Gläserrückaktion von vor vielen, vielen Jahren wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt sein wird, habe ich euch ein Bild mitgebracht.
Da ist nämlich, das muss ich euch einmal kurz erzählen, da ist nämlich gar nichts passiert.
Nein. Ja, wir waren auch alle ein bisschen enttäuscht.
Ja, ich glaube, wir haben es aber auch nicht erwartet.
Das hat sich nicht bewegt.
Nee.
Dafür habe ich euch ein schönes Bild mitgebracht, das ihr mal beschreiben dürft. Ihr werdet es übrigens auch auf Insta sehen, ich werde es da auch posten, also ihr werdet dann auch wissen, wovon wir hier jetzt sprechen.
Also es ist ein Schwarz-Weiß-Foto, sieht so nach 19. Jahrhundert aus, würde ich sagen. Im Hintergrund ist ein Bücherregal, rechts vorne ist so ein Tisch, da steht irgendwie auch was drauf. Links neben diesem Tisch vor dem Schrank steht ein Mann mit Vollbart, der irgendwie die Hände so ein bisschen dramatisch nach oben schwingt und nach hinten schaut und hinter ihm, das ist das Spannende an dem Foto, steht der Tod, also irgendwie ein Totenkopf mit einem Umhang und der Umhang ist so durchscheinend und man sieht aber nicht das Gerippe, sondern dahinter den Schrank dann. Mhm. Und dieses Skelett mit dem Umhang versucht den Mann da irgendwie zu umschlingen und dann ja mitzunehmen oder sich auflösen zu lassen oder sowas.
Das ist schon echt cool, ja. Weil der Umhang ist ja voll durchsichtig.
Genau.
Das hast du sehr gut beschrieben, Christian.
Danke.
Ja. Jenny, möchtest du noch was ergänzen?
Nee, Christian hat eigentlich das Wesentliche gesagt.
Also Bildbeschreibung sehr gut. Ja, dieses Foto ist ein Beispiel für die sogenannte Geisterfotografie, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts Tote auf Bildern auferstehen ließ. Zumindest behauptete sie das. William H. Mumler, Hobbyfotograf aus Boston, gelang die erste Aufnahme dieser Art. Und zahlreiche Fotografen übernahmen seine Geschäftsidee, weil die sich als äußerst lukrativ herausstellte. Die Aufnahmen entstanden dann bei sogenannten Seancen, also spiritistischen Sitzungen, bei denen der zum Medium stilisierte Geisterfotograf den Kontakt mit den Seelen der Verstorbenen herstellte. In Wahrheit nutzte er natürlich nur ziemlich simple Tricks und spielte mit dem Belichtungszeitraum herum, um eben diese geisterhaften Erscheinungen aufs Foto zu bekommen. Aber damals war der Glaube verbreitet, dass das, was man fotografierte, auch tatsächlich existierte.
Das war eben noch vor Photoshop und KI, ne?
Genau. Und begünstigt wurde das durch den damaligen Zeitgeist. Wie wir ja aus unserer Gruselmärchenfolge aus dem letzten Jahr wissen, war das 19. Jahrhundert generell eine Zeit, in der sich die Menschen viel mit der menschlichen Psyche und ihren Abgründen beschäftigt haben und in der es eine starke Faszination für das Übernatürliche gab. Und hier kommt der Spiritismus ins Spiel. Spiritismus bezeichnet Formen der Beschwörung von Geistern oder Spukerscheinungen, um mit diesen Kontakt aufzunehmen und diese mit Hilfe eines Mediums sinnlich wahrnehmbar zu machen. Als sichtbare Zeichen des Kontakts mit dem Jenseits werden das sogenannte automatische Schreiben oder die verbale Kommunikation des Mediums mit dem Jenseits interpretiert. Weitere physikalische Manifestationen sollen Materialisierung von Gegenständen, das Herausquellen von sogenannten Ektoplasma aus den Körperöffnungen des Mediums, Telekinese, Apportphänomene, also dass Gegenstände plötzlich aus dem Nichts erscheinen, und Levitation sein. Das sind schwebende Gegenstände wie Tische, Klaviere, Bücher oder was auch immer ihr euch da vorstellen
Klaviere
möchtet.
Klaviere natürlich.
Ja, im englischsprachigen Raum waren bereits vor 1848 Medien aktiv, die behaupteten, mit der Welt der Verstorbenen Kontakt aufnehmen zu können. Den großen Boom und gleichzeitig die Entstehung des Spiritismus wird aber mit den Schwestern Margaret und Kate Fox in Verbindung gebracht, die eben im Jahr 1848 behaupteten, in ihrem neu bezogenen Haus in New York seltsame Klopfgeräusche zu hören. Und sie entschlüsselten dann die Botschaft dieses sogenannten Klopfgeistes über eine Art Morsecode. Also die haben dann halt auch jedem Buchstaben im Alphabet eine bestimmte Anzahl an Klopfzeichen zugeordnet und haben so herausgefunden, dass in ihrem Haus einst ein fahrender Händler ermordet worden war. Ja, die Neuigkeit von dieser Art der Geisterkommunikation verbreitete sich rasend schnell in den USA und wurde von den Schwestern natürlich finanziell ausgeschlachtet. Die sind dann öffentlich aufgetreten und es kamen viele, viele weitere Medien hinzu, ihren angeblichen Kontakt mit den Geistern Verstorbener ebenfalls vermarkteten. Neben dem starken Interesse an Übernatürlichem und Unerklärbaren befeuerten die Wege der medialen Massenverbreitung, die für eine kontinuierliche öffentliche Präsenz spiritistischer Phänomene sorgte, sowie die wachsende Unterhaltungsindustrie die Verbreitung des Spiritismus. Und hinzu kam, dass sich viele Spiritisten und Spiritistinnen an einem naturwissenschaftlichen Leitbild orientierten. Klingt jetzt erstmal wie ein Widerspruch, aber sie sahen ihren Glauben an übernatürliche Kräfte eben nicht im Widerspruch zu den Erkenntnissen und Fortschritten ihrer Zeit, sondern versuchten, gerade mit naturwissenschaftlichen Methoden die Existenz der jenseitigen Kräfte zu beweisen.
Ist schon ein bisschen paradox, dass eben sowas Neues, damals Neues wie Fotografie, dann für sowas Archaisches als Beweismittel
total.
Galt.
Ja. Ja, der große Dämpfer kam dann auch 1888, als die Fox-Schwestern zugaben, ja, diese Klopfzeichen, die haben wir halt mit unseren Zehengelenken gemacht. Und das führte halt dann dazu, dass viele andere vermeintliche Geisterkommunikation als Betrug entlarvt wurden. Es kam zum Niedergang des Spiritismus, der sich inzwischen aber zu einem richtigen Industriezweig entwickelt hatte, etwa weil es eine hohe Nachfrage an Tricktechnik-Requisiten gab oder eben auch die gerade erwähnte Geisterfotografie. Nach dem Ersten Weltkrieg, der Millionen Menschen traumatisiert hatte, fand der Spiritismus neuen Nährboden. Ja, sogar die Kriminalpolizei setzte immer wieder hellseherische Medien für die Suche nach Vermissten und Leichen ein, während sie zunehmend mit, ja, wie du auch gerade gesagt hast, modernen Methoden wie Fotokartei, Fingerabdrücken oder Tatortsicherung arbeitete. In den 1920er Jahren kamen dann auch Seancen wieder in Mode und eine weitere Hochphase erlebte der Spiritismus in den 70er Jahren. Und ja, den Versuch, spiritistische Phänomene medial auszuschlachten, kennen wir ja zum Beispiel aus so großartigen Fernsehshows wie The Next Uri Geller aus dem Jahr 2008, die uns ja zum Beispiel das wunderbare Medium Vincent Raven geschenkt haben.
Aber habt ihr das ausprobiert mit dem Löffel?
Nein.
Nee.
Ich hab's ausprobiert.
Ja.
Und es hat nicht funktioniert.
Oh.
Und du?
Nee.
Natürlich nicht.
Du solltest
ich schau mir so einen Schund auch gar nicht an.
Du solltest ja den Löffel halten
ja.
Und dich dann konzentrieren, dass er sich verbiegt.
Ich ja, habe mich auf den Fernseher legen oder so, war das früher, dass der dann runterspringt oder was weiß ich.
Ich habe mich wirklich sehr konzentriert.
Ja, Jenny, du bist einfach kein Medium. Du hast keinen Zugang zu den Toten. Tja. Ja, die Spiritismuswelle des 19. Jahrhunderts markiert auch die erste Phase in der Entwicklung der Parapsychologie. Die Parapsychologie ist eine Pseudowissenschaft, die sich selbst als wissenschaftlichen Forschungszweig versteht, der paranormale Phänomene, also alles, was übersinnlich und nach aktuellem Kenntnisstand nicht erklärbar ist, untersucht. Die Parapsychologie nahm 1862 mit der Gründung des Ghost Club in England ihren Anfang und dieser machte es sich zur Aufgabe, Geistererscheinungen zu untersuchen. 1882 wurde dann die Society of
Yes, please. Once again.
Psychical Research, SPR, gegründet, die es übrigens noch heute gibt. Und die hat damals erste systematische Versuche unternommen, Wissenschaftler und Gelehrte in einer Organisation zu versammeln, um eine kritische und nachhaltige Erforschung paranormaler Phänomene zu gewährleisten. Und sie wurde auch zum Vorbild für ähnliche Gesellschaften in anderen europäischen Ländern und in den Vereinigten Staaten und in Deutschland. Wurde 1886 die Psychologische Gesellschaft in München ins Leben gerufen und heute kümmert sich die Parapsychologische Beratungsstelle PB der Wissenschaftlichen Gesellschaft zur Förderung der Parapsychologie in Freiburg um außersinnliche Erscheinungen. Und die haben angeblich, obwohl ihre Internetseite auch aussieht wie vor 20 Jahren, haben angeblich ziemlich viele Anfragen. Mhm.
Das heißt, wenn ich jetzt ein parapsychologisches Phänomen bei dann mir habe, kannst kann du da ich anrufen, anrufen und sagen...
Und das machen... Schickt mir mal viele Leute im
Wenn deine Katze plötzlich also durch den Raum schwebt und dabei Rumänisch spricht oder so, dann ja, kannst du da anrufen.
Ja.
Da werden sie geholfen.
Genau. Sag ich, schick mir mal den Geisterjäger.
Genau.
Ja, die Parapsychologie erforscht mit verschiedenen Methoden unterschiedliche paranormale Phänomene wie Telepathie, Hellsehen, Präkognition, also das Empfangen oder Wahrnehmen von Informationen zukünftiger Ereignisse und natürlich Spuk- und Geistererscheinungen. Und laut Parapsychologie kann man den Spuk in personengebundenen und ortsgebundenen Spuk unterscheiden. Habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte?
Dass das an speziellen Orten stattfindet.
Mhm. Also weiße Frauen, die im Schloss erscheinen zum Beispiel, muss ich daran denken.
Ja. Weil vielleicht da irgendwie jemand gestorben ist an dem Ort oder so.
Mhm.
Und bei Personen kann ich mir einfach vorstellen, dass dann die Person an sich wieder zurückkommt.
Ja. Sehr gut. Test schon mal bestanden. Einführung in die Parapsychologie.
Also, vielleicht sollte ich mich da bewerben.
Ja, das ist genau das. Also bei personengebundenem Spuk sucht der Spuk eine bestimmte Person heim. Der ortsgebundene Spuk ereignet sich über Jahre, Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte immer an demselben Ort. Und so eine weiße Frau, wie wir sie ja zum Beispiel auch in unserer Ruhrpott-Folge hatten, ne, die Frau von Schloss Grimmberg, die ja eigentlich auch nur eine Variante ist von sämtlichen weißen Frauen, die irgendwo in irgendwelchen britischen Schlössern spuken und wahlweise vielleicht auch mal schwarz oder grün tragen ist. Genau, genau, das ist so ein Beispiel dafür.
Ich habe für beides gleich übrigens ein Beispiel mitgebracht.
Ach, sehr cool. Das
hätten wir uns abgesprochen.
Ja, mega,
haben wir wirklich nicht.
Bin ich sehr gespannt. Ja, Spuk kann sich auf verschiedene Weise äußern. Auf körperlich-akustische Weise oder eben in Form einer Spukgestalt. Mit den physisch-akustischen Formen des Spuks beginnt ja jeder Gruselfilm.
Poltergeist.
Genau, eine plötzliche Kältewelle im Raum. Uhren bleiben stehen, Bilder hängen schief oder fallen herunter. Fernseh- oder Radiogeräte schalten sie ein. Stühle oder andere Möbelstücke verschieben sich. Es können Steine fliegen, Wasserlachen entstehen oder Geräusche oder Stimmen ertönen. Und auch Gegenstände können natürlich zu Bruch gehen. Und nimmt der Spuk dann Gestalt an, tut er das meist in Form von Geistern. Und Geister sind Verstorbene mit übernatürlichen Fähigkeiten und zugleich menschlichen Eigenschaften, die den Menschen in irgendeiner Weise erscheinen. Sie können durch Wände, Dinge oder Menschen schweben oder gehen und tauchen klassischerweise oft um Mitternacht auf. Geister gibt es in unterschiedlichen Erscheinungsformen und mit unterschiedlichen Absichten und das in sämtlichen Kulturen. Wir kennen Geister auch aus Religionen, zum Beispiel in Gestalt von Engel, Dämonen oder Schutzgeistern.
Oder Heiliger Geist ist ja letztlich auch sowas.
Ne, genau. Wenn man will, ne? Und in unserer Folge zum Thema Märchen in und aus Japan haben wir auch die Onryo, die Rachegeister, kennengelernt, die ein besonders langsamer und qualvoller Tod ereignet hat. Und das Gefühl der Ungerechtigkeit und der daraus resultierende Drang nach Rache ist dann im Augenblick des Todes ja so stark, dass der Geist in dieser Spirale des Zorns und der Ruhelosigkeit gefangen ist und nicht ins Jenseits übergehen kann oder will. nicht ganz so fies wie die Unrio, aber ziemlich lästig sind, du sagtest es schon, Christian, Poltergeister. Sie binden sich an eine Person und es ist ziemlich schwierig, sie wieder loszuwerden. Also wenn euch das mal passiert, auch wenn ihr umzieht, dann ist es auch ziemlich schwierig, weil der Poltergeist zieht meistens mit um. Und er macht sich durch Klopfgeräusche und umherfliegende Möbel bemerkbar und hat das einzige Ziel, die Person zu schikanieren.
Ich wäre lieber ein ortsgebundener Geist, glaube ich. Alles andere wäre mir zu anstrengend.
Ja, Poltergeister sind auch gestaltlos und die hört man tatsächlich nur. Dann gibt es zum Beispiel aber auch Todesgeister. Die werden nur von Menschen gesehen, die im Sterben liegen oder schwer verletzt sind oder sonst wie in Lebensgefahr sind. Und meistens sind das dann Freunde, Bekannte oder Angehörige dieses Menschen. Wir kennen auch sehr gut besessene Gegenstände, wie zum Beispiel Puppen.
Nein.
Und es gibt auch sowas wie den Restspuk, also die Glocken von Lyoness zum Beispiel, die in einer stürmischen Nacht noch zu hören sind, sind so ein Beispiel. Kann aber auch das Lachen eines Kindes sein, das noch in einem Haus zu hören ist. Und ihr Aussehen und ihre Handlungen sind halt immer gleich und wiederholen sich immer und immer wieder. Habt ihr noch andere Beispiele für Spukgestalten?
Ich habe jetzt gerade überlegt, wir haben doch mal so einen Horrorfilm geguckt, Ela. Da war so eine Person und die hatte immer irgendwie Rücken- und Nackenschmerzen.
Ja, der Aufhocker, das war auch ein japanischer.
Ah. Ja, genau. Ja. Und der hatte immer Rücken- und Nackenschmerzen. Mhm. Und dann war irgendwie die Frage, warum? Und dann irgendwann ist rausgekommen, dass da ein Geist auf dessen Schultern
saß. Das gibt es in Tausend einer Nacht auch, das Motiv.
Ja? Mhm. Ach, guck. Ja, da war das ein japanischer Horrorfilm. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber das war dieser Aufhocker, genau.
Ja, wie bei den Hexen dann auch hier Succubus, Incubus, ne? Die hocken sich ja dann auch drauf oder drunter, je nachdem. Was die sind. Ja.
Noch andere Spukgestalten, die euch irgendwie einfallen?
Ja, ich will nicht spoilern, also so tierische Spukgestalten gibt es ja auch durchaus. Mhm. Irgendwie so schwarze Hunde, die irgendwo erscheinen und bellen oder sowas.
Stimmt.
Oder die Vampirkatze, die wir
zum
hatten.
Zum Beispiel, genau.
Also da gibt es einige. Okay, dann gehen wir mal mehr Richtung Märchen. Da sind uns ja auch schon die ein oder anderen Spukgestalten begegnet. Welche Beispiele fallen euch denn für Spuk im Märchen ein?
Ja, so Geistererscheinungen zum Beispiel, also bei Brüderchen und Schwesterchen, das Schwesterchen, was macht mein Kind, was macht mein Reh? Ne, genau.
Ja.
Oder auch dann bei die Weißen, die schwarze Braut dann in Entengestalt.
Stimmt, Ja, dann hätte ich natürlich noch hier die ganze Gruselmärchen-Fraktion aus dem letzten Jahr. Die Frau, die keine Kinder
natürlich
haben wollte.
Ja.
Der schwarze Graf, die Leichenbraut. Die Präsenz von Verstorbenen haben wir ja in gewisser Weise auch zum Beispiel im Wacholderbaum mit dem Baum.
Ja, oder auch bei Aschenputtel letztlich. Am Grab der Mutter wird das auf sie runtergeworfen.
Genau,
Die schwarze Prinzessin, die als Zombie immer wieder kommt und die Männer tötet.
Mhm. Genau. Und habt ihr... Ja, okay, wir haben ja eigentlich letztes Jahr schon gesagt, dass wir alle die Frau, die keine Kinder haben wollte, mit dieser Art von Grusel am gruseligsten finden. Weil Kinder ziehen natürlich auch, das muss man schon sagen. Gruselkinder sind schon eine Nummer für sich, oder?
Und deswegen habe ich zwei Kinder gleich mitgebracht.
Ja, okay, dann wenn du das jetzt schon so ankündigst, ich finde, dann gehen wir jetzt zu den drei Spukmärchen, die wir euch heute mitgebracht haben. Und ich würde sagen, Christian, machst auch direkt den Anfang.
Ja, ich habe eigentlich zwei ganz kurze Märchen mitgebracht, die haben aber eben die Gemeinsamkeit, dass es um Kinder geht, aber doch ziemlich unterschiedlich. Deswegen konnte ich mich nicht entscheiden, ich habe beide genommen einfach.
Gruseliges Kinderlachen ab.
Genau. Die sind beide auf unterschiedliche Art und Weise gruselig, finde ich. Ne, wir können da gleich vielleicht noch drüber sprechen.
Ja.
Und das ist jetzt eher so das Melancholischere, finde ich. Ne? Es hat den schönen Titel, das Totenhemdchen. Steht an Stelle 109 bei den Kinder- und Hausmärchen. Hat den ATU 769 Tränenkrüglein. Unter dem Titel hat es auch eine Variante bei Ludwig Bechstein. Diese Art von Geschichte ist seit dem Mittelalter nachweisbar. Also es gibt auf jeden Fall eine um 1260 entstandene Trostgeschichte, so viel kann ich schon mal verraten. Und zwar das Bonum Universale de Apibus, so heißt es. Bonum Universale de Apibus von dem Dominikaner Thomas Cantipratanus. Es gibt aber auch Beispiele aus der Chronica Slavorum schon um 1172. Kurz bevor Gertrud gestorben ist. Genau. Und ja, es ist eine Trostgeschichte oder soll es sein? Wie weit es das ist, müsst ihr ganz selbst mal beurteilen. Also ich finde es schon irgendwie harten Tobak, ne? Die beiden sind so kurz, dass ich sie euch wirklich problemlos vorlesen kann. Das Totenhemdchen. Es hatte eine Mutter ein Büblein von 7 Jahren. Das war so schön und lieblich, dass es niemand ansehen konnte, ohne ihm gut zu sein. Und sie hatte es auch lieber als alles auf der Welt. Nun geschah es, dass es plötzlich krank ward und der liebe Gott es zu sich nahm. Darüber konnte sich die Mutter nicht trösten und weinte Tag und Nacht. Bald darauf aber, nachdem es begraben war, zeigte sich das Kind nachts an den Plätzen, wo es sonst im Leben gesessen und gespielt hatte. Weinte die Mutter, so weinte es auch, und wenn der Morgen kam, war es verschwunden. Als aber die Mutter gar nicht aufhören wollte zu weinen, kam es in einer Nacht mit seinem weißen Totenhemdchen, in welchem es in den Sarg gelegt war, und mit dem Kränzchen auf dem Kopf, setzte sich zu ihren Füßen auf das Bett und sprach: »Ach Mutter, höre doch auf zu weinen, sonst kann ich in meinem Sarge nicht einschlafen, denn mein Totenhemdchen wird nicht trocken von deinen Tränen, die alle darauf fallen.« Da erschrak die Mutter, als sie das hörte, und weinte nicht mehr. Und in der anderen Nacht kam das Kindchen wieder, hielt in der Hand ein Lichtchen und sagte: »Siehst du, nun ist mein Hemdchen bald trocken und ich habe Ruhe in meinem Grab.« Da befahl die Mutter dem lieben Gott ihr Leid und er trug es still und geduldig, und das Kind kam nicht wieder, sondern schlief in seinem unterirdischen Bettchen.
Oh, das ist schon...
Das ist schon...
Ja, das ist echt sehr traurig.
Ne? Also ich kann beide Blickwinkel verstehen. Auf der einen Seite, klar, das Leben muss irgendwie weitergehen. Und wenn man nur in Depressionen sich stürzt, hat man auch nichts davon. Aber dass ihr das dann so abrupt irgendwie sein lässt, ist schon auch hart. Ne? Weil so eine gewisse Trauerzeit, gut, das Kindchen kommt ja dann erst und will somit vielleicht andeuten, ja, klar, denk an mich weiterhin auch. Aber es sagt dann ja auch, also... Weil es so nass ist in seinem unterirdischen Bettchen, wie es ja so gruselig heißt, kann ich halt keine Ruhe finden. Und das, ja, die Mutter das natürlich möchte, dass das Kind seine Ruhe findet und so dann halt auch aufhört zu weinen.
Ja, ist schon herzzerreißend.
Ja, finde ich auch.
Ja, ich meine, es sagt einem ja, man soll sein Leben weiterleben. Aber ich finde es halt schwierig, irgendwie vorzuschreiben, wann der Punkt ist, dass man nicht mehr trauert. Das ist ja was sehr Individuelles.
Wie lange man braucht,
um sowas zu verarbeiten.
Aber Grund ist, dass das Kind eben zurückkommen muss, in Anführungszeichen, dass es halt eben wegen des nassen Hemdchens nicht schlafen kann. Also nicht irgendwie aus Boshaftigkeit oder sonst irgendwie, sondern weil es eben wegen der Tränen der Mutter seine Ruhe nicht finden kann.
Da steckt ja auch so ein bisschen dieser Gedanke drin, den ja in vielen Geistergestalten auch liegt, dieses lass mich halt ziehen, lass mich jetzt ins Jenseits gehen und dann ist es gut, ja.
Ja, ganz anders ist es in dem Märchen Das eigensinnige Kind. Das ist das Kinder- und Hausmärchen 117. Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Frau Trude lässt vielleicht grüßen.
Ja.
Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden. Und kein Arzt konnte ihm helfen und im Kurzen lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe. Und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht. Und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen. Und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde.
Wow.
Also das Kind konnte erst schlagen, nachdem es von der Mutter gezüchtigt wurde.
Ja, ja, pädagogisch prädikat wertvoll, würde ich sagen.
Ist eine ganz andere Pädagogik, als man das heute so kennt, sage ich mal.
Ja.
Ne? Ja. Was ist der Unterschied? Was meint ihr? Oder was ist die pädagogische Absicht bei dem zweiten?
So ein Zombie-Kind.
Ja, habe ich auch gedacht. Ne? Diese Hand aus dem Grab, das ist ja voll dieses Zombie-Film-Motiv.
Also da ist das Kind, was es aus eigener Kraft dann quasi wiederkehrt oder auf sich aufmerksam macht nach dem Tode. Ne?
Ja, ich sag mal so, dass die Mutter da auf das Kind draufschlägt. Das ist ja auch eine Form von Abschließen mit dem Geschehenen. Und das muss halt die Mutter selbst machen, weil die Mutter hat die engste Bindung zum Kind. Also so ein großer Unterschied ist zu dem anderen vielleicht nicht. Es ist natürlich noch viel brutaler.
Total,
ne? Das andere hat ja noch was sehr Liebevolles. Ja, und
so was herzzerreißend.
Genau.
Das ist einfach nur so, boah, also.
Und ich finde auch dadurch, dass das Kind dann immer den Arm wieder ausstreckt. Und ich meine, das hat natürlich auch was Tragisches, weil es ist ein Kind, das hat sein Leben noch nicht gelebt. Vielleicht hängt es auch noch daran, klar. Aber da hat es schon auch irgendwie wieder was Lästiges oder Böses.
Ja, irgendwie schon.
Und das bei dem Totenhemdchen, das ist ja wirklich, das Kind tritt als Bote auf und sagt, nein, liebe Mutter, bitte mach das so und so und dann erlöst du mich und du erlöst irgendwie auch dich. Und das andere ist halt sehr so brachial.
Ja, also einmal, oder? Gutes Kind, einmal böses Kind, ja, quasi, schon, wenn man so will. Ne?
Wobei die Mutter ja dann auch in dem anderen, mit dem eigensinnigen Kind ja auch Ruhe hat. Mhm. Danach ja auch. Mhm. Also, ja.
Aber dass man das Kind dafür schlagen muss, dass es dann...
Ja, oder das Kind ist halt dann nicht mehr Kind. Also das ist vielleicht der Unterschied. Im Totenhemdchen nimmt sie das Kind oder den Geist des Kindes, als ihr Kind noch war. Aber der Tod im eigensinnigen Kind hat das Kind halt so verändert, dass das nichts mehr ist, was man noch haben möchte.
Das ist nur noch der Arm letztlich.
Genau, genau. Das ist halt noch irgendwie dieses Körperteil. Und
das, was irgendwie rausguckt, so, ja, ne, noch so eine Erinnerung, ja, irgendwie. Oder auch an das böse Kind vor allen Dingen hervorrufen. Das andere war jetzt ganz, ganz, genau, schön und jeder musste es lieb haben. Genau. Und das ist jetzt das krasse
Gefühl. Könnte man natürlich auch deuten, ja, okay, wenn das Kind halt böse ist, dann kannst du auch froh sein, wenn du es los bist. Aber weiß ich nicht, ob das die richtige Aussage ist.
Ja, ich meine, wenn der liebe Gott es angeblich hat krank werden und sterben, ja, lassen, eben, das steckt da schon auch so ein bisschen schon, drin. Ne? Ja, finde ich auch echt zweifelhaft, muss ich sagen, ja, diese Aussage.
Finde ich auch nicht so, nee.
Und dass es dann immer noch gezüchtigt und bestraft werden muss, auch noch im Tod.
Ja, stimmt, quasi. Seine Bosheit geht über den Tod, ja, hinaus. Also auch, ja, da ist es noch aufmüpfig,
ja,
ne?
Ja, ja.
Also es gibt ganz viele Gründe, warum Leute aus dem Totenreich zurückkehren oder irgendwie gar nicht erst dahin gelangen können. Zum Beispiel Selbstmörder ist ein ganz beliebtes Motiv. Viele sagen auch, so aus dem 16. Ja. Jahrhundert gibt es da auch schon ganz spannende. Nach ganz lange vorherrschender kirchlicher Meinung war Selbstmord ja eine schwere Sünde. Und Selbstmörder durften nicht auf einem geweihten Grund, also auf dem Friedhof, begraben werden, sondern mussten woanders verscharrt werden. Wenn das dann doch mal versehentlich passiert ist, dann sind sie halt da wiedergekehrt und haben gesagt, Mensch, aber ich habe mich doch umgebracht, bitte, ihr müsst mich vom Friedhof nehmen und erst dann kann ich meine Ruhe finden, also auch ziemlich zweifelhafte, ja, Aussagen. Und es gibt halt aber auch Sachen, ich habe ein schweres Verbrechen begangen, also jemand anderen vielleicht getötet und so und kann deswegen nicht meine Ruhe finden und dann muss ich erst, wie beim Gespenst von Canterville, ja, zum Beispiel, auf etwas humoristische Art und Weise bei Oscar Wilde dargestellt, dass der Mord an der Frau des Gespenstes dann irgendwie aufgeklärt wird und er dann erst seine Ruhe finden kann. Also irgendwie gibt es immer Gründe, ja, warum jemand eben nicht, ja, seine Ruhe findet und sich deswegen auch zeigt.
Genau, es ist immer dieses, ich kann mich halt von der Welt der Lebenden, genau, noch nicht richtig lösen. Ja. Oder jemand anders kann sich von mir noch nicht lösen.
Oder man ist verflucht, ne?
Oder das, genau.
Ja, ja. Stimmt. Da komme ich gleich nämlich zu.
Ich bin so gespannt. Wir wissen noch nicht, welches Märchen Elena sich ausgesucht hat.
Nach den Kindern kommen wir jetzt zu den Tieren.
Und lass mich raten. Mau!
So ist es. Mein Märchen heute ist die schwarze Katze. Es war einmal ein Müller und dieser Müller hatte ein Problem. Immer wenn er einen Gesellen einstellte, wurde diesem in der Nacht der Hals umgedreht. Das ist ja natürlich schlecht.
Das ist schon ein ernstes Problem, würde ich sagen. Fall.
Ja, bedenklicher Arbeitgeber. Und das dachte sich der brave Müller auch.
Wo war da die Gewerkschaft?
Und überhaupt der Arbeitsschutz. Also stellte er keinen Gesellen mehr ein. Eines Abends klopfte es an der Tür und es war ein Müllergeselle, der Arbeit suchte. Aber der Müller hatte viel zu große Angst und wollte den Gesellen nicht einstellen. Er erzählte dem Gesellen von seinen Vorgängern und dieser wollte es dann trotzdem versuchen. Warum, weiß ich nicht, weil er einfach vielleicht so fleißig war und ganz dringend Arbeit brauchte.
Ja, hast du nicht aufgepasst, in der Prinzenfolge als echter Kerl ist dir keine Aufgabe zu schwer und kein Risiko zu groß.
Und deswegen drängte er ihn dann auch, bis er nachgab und ihn einstellte. Bevor der Müller zu Bett ging, bat der Geselle noch um ein Beil, um einen Topf voll Mehl und ein wenig Feuer. Also komplett Survival-Kit anscheinend. Der Geselle kochte aus dem Mehl einen heißen Brei und wartete, bis es 12 schlug. Als die Stunde kam, sprang eine gefährliche schwarze Katze herein. Mau! Und sah den Gesellen grimmig an. Der Geselle blieb ganz ruhig und als das riesige Tier zum Sprung ansetzte, spritzte er von dem Brei auf sie. Das ist doch naheliegend, ja, oder, ja, nicht? Die Katze lief heulend weg. Gleich darauf erschien eine zweite schwarze Katze, eine dritte und so weiter bis zur 11. und alle verjagte er sie mit dem Brei. Nun hatte er aber keinen Brei mehr und griff flink zum Beil. Schon kam die 12. Katze und war die abscheulichste von allen.
Wütend sprang sie auf den Gesellen zu, der ihr mit dem Beil eine Pfote abhaute. Ja. Aber sie wollte ihm den Hals umdrehen.
Ja, gut.
Das ist eine Katze.
Ja, ich weiß, Katzen haben immer recht. Im selben Moment schlug es eins und die Katze war verschwunden. Zurück blieb nur die abgehauene Pfote, die plötzlich eine Menschenhand war.
Ja.
Am nächsten Morgen trat der Müller besorgt in die Mühle, doch der Geselle war munter und fröhlich und erzählte ihm das Geschehene. Die abgehauene Hand kam ihm aber sehr bekannt vor. Habt ihr denn eine Idee, wem die Hand gehörte?
Seiner Tochter, Frau?
Das muss was Weibliches sein, ja. Die Frauen sind böse immer.
So ist es, genau, seiner Frau. Und die anderen Katzen waren Frauen aus dem Dorf.
Upsi.
Hexen.
Die Müllerin wurde als Hexe verbrannt, die anderen enthauptet, wie man es halt so richtig macht. Mhm. Ne? Der Müller vermachte dem Gesellen seine Mühle und starb, weil er nicht über das Geschehene hinwegkam.
Okay. Ja gut, seine Frau wurde halt und ja. So, ne? Ja.
Ja, ich nehme alles, was ich habe. Ich will es jetzt auch nicht mehr.
Okay. Also ich muss sagen, der Titel, der hörte sich echt cool an.
Ja.
Ich fand das...
Also was ich cool finde, ist die Transformation. Ja. Ne? Dass du die Pfote abschlägst und dann wird es eine Menschenhand. Also das finde ich cool.
Wir haben ja nämlich eine andere Form von Spuk. Ja. Also irgendwie übernatürlich verknüpfte, auch wenn eine Hexe irgendwie ja. ein Mensch ist. Aber durch den Teufelspakt haben wir auch in Folge, sag schnell, Elena, welche war das? Die Hexen
23?
Ja, ich glaube 23 kommt hin. Haben wir euch ja damals ausführlich erklärt. Also... Ein Mensch, der mit dem Übernatürlichen in Verbindung steht und dadurch dann halt Fähigkeiten erfüllt, ja. die normale Menschen, sag ich jetzt mal, eher nicht zu haben. Ne?
Ja, es ist eine Gestaltwandlung ja hier auch. Ne? Ich kann mich in eine Katze ja. verwandeln.
Wie bei Jorin und die Ringel, die Zauberin, die macht das ja auch zum Beispiel. Ne?
Das finde ich schon ganz cool.
Also schwarze Katze ist ja so ein Topos des Spuks.
Ja, voll. Das ne? ist ja typisch. Also dass es da irgendwie um eine Hexe geht, ist ja irgendwie auch naheliegend.
Ja, aber ich habe gedacht, dass das voll gruselig wäre.
Ja, so richtig. Also ich finde auch...
Das mit dem Brei ist so unfreiwillig komisch.
Ich auch. Also ich fand auch eher, dass das irgendwie hat so ein bisschen
komisch ist. Aber das mit der Pfote, die dann zur Hand ja, wird und
cool.
so, das ist schon auch ist echt ekelhaft. Ne?
Ja, aber dass es dann natürlich die Frau war, die böse ist.
Ja.
Naja, ich weiß nicht. Aber das stimmt.
Ja, aber der Spuk hier ist auf jeden Fall tödlich. Weil wenn die ja. alle töten, das genau. ist schon... Sehr gefährlich.
Aber ich finde dafür, dass die so gefährlich ist und er dann da einfach so ein bisschen Brei auf die spritzt, weil es halt heiß ist,
ja.
finde ich irgendwie, ich hätte irgendwie gedacht, dass er sich was Cooleres, also ich meine, das ist natürlich schon außergewöhnlich, muss ja. man sagen. Aber irgendwie ein bisschen skurril, ne?
Ja, aber das ist ja, glaube ich, oft so. Also ich finde, das ist ja auch in vielen Geschichten oder Filmen modernerer Art oft der Fall. Die Frage, wie löse ich halt diesen Spuk auf? Und das wird halt manchmal, denken wir nur an The Nun, wo dann der mit dem Blut Christi der Valak ins Gesicht gespuckt wird. Das ist halt, sorry für die Spoiler hier übrigens, falls jemand diesen Film noch gucken möchte.
Lohnt sich eh nicht.
Aber das ist halt oft unfreiwillig komisch tatsächlich, weil das ist auch das, was ich so eingangs meinte. Solange das subtil ist und geheimnisvoll, solange du noch nicht wirklich weißt, funktioniert das. Und dann sind auch die wehenden Laken, die du 100-mal gesehen hast, irgendwie noch, haben die was. Aber wenn dann anfängt, dann fliegen Stühle durch die Gegend, dann werden Menschen an die Wand geschmissen und dann erscheint die Gestalt und zieht eine Grimasse und brüllt da rum. Also für mich persönlich driftet das oft eben genau in dieses Lächerliche ab und viele Auflösungen von wie löse ich diesen Spuk halt auf, sind halt echt teilweise banal, wo du denkst, total. Echt jetzt, jetzt ist euch nichts Besseres eingefallen als das. Also es ist für mich schon etwas, wo ich mir denke, ja, das kenne ich aus meinen Horrorfilm-Historie.
Das stimmt, ja. Um nochmal kurz auf das Märchen zurückzukommen, ich habe nicht wirklich Hintergründe gefunden. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Ich weiß nur, dass es aus Hannover kommt.
Na gut, dass wir das nicht. Jetzt wissen.
Nur mal so zur Info.
Okay. Soll ich dann weitermachen?
Wird das jetzt bei dir spannender?
Ja, das könnt ihr beurteilen. Es ist ja schon so, wenn es um Spuk und Grusel geht, habe ich ja schon den Anspruch an mich selbst, immer etwas super Gruseliges zu finden, was alles andere in den Schatten stellt. Und diesmal habe ich mir echt den Kopf zerbrochen, was ich für ein Märchen nehmen soll. Und ich war gedanklich sogar schon wieder in Japan, wo es ja, wir wissen es von Oiwa und den Onryus, dass es da ziemlich coole Geistergeschichten gibt. Da wir heute aber ja so ein literarisches Crossover haben und es ja auch viel um Sagen ging, kam mir dann so die Idee, mal wieder ein bisschen Lokalkolorit einzubringen. Denn auch in Gelsenkirchen, ihr wisst das vielleicht noch nicht, haben wir einen Geist.
Nein.
Und zwar eine Frau in Schwarz. Wenn ihr zur falschen Zeit im Stadtteil Gelsenkirchen-Bismarck unterwegs seid, könnte es passieren, dass sie euren Weg kreuzt. Sie trägt ein schwarzes Totenkleid, wandelt durch die Straßen, stürzt sich dann in einen Graben und verschwindet wieder. Und das macht sie jedes Jahr. Und warum? Das erzähle ich euch jetzt in der Geschichte oder Sage von der schwarzen Frau auf der Bredde. Auf der Bredde in der Braubauernschaft in Gelsenkirchen lebte eine sehr reiche, aber auch sehr geizige und habgierige Witwe mit ihrer einzigen Tochter. Das Feld der reichen Witwe stieß auch an die paar Äcker einer armen Witwe. Und die reiche Witwe war darauf aus, ihre Äcker zu vergrößern, weil sie auch ihre Tochter verheiraten wollte. Dazu war ihr jedes Mittel recht und deswegen befahl sie dem Knecht, der übrigens den Namen Dirk trägt, heimlich ein Stück vom Acker der Nachbarin zu pflügen. Und nach arbeitete sich Dirk immer weiter vor und die reiche Frau nahm unrechtmäßig immer mehr des benachbarten Grundstückes ein. Zur Belohnung bekam ihr Knecht Dirk immer ein Glas Fusel. Und das ging jahrelang so und während die Felder der reichen Witwe immer größer wurden, wurde die arme Witwe immer ärmer, musste für ihre einzige Kuh eine Ziege in den Stall nehmen und schließlich musste sie auch diese verkaufen und mit ihren Kindern zuweilen hungern. Auf dem Hofe der reichen Witwe wurde viel Weizen und Roggen, Gerste und Hafer eingefahren, ein Fuder immer schwerer und größer als das andere. Die reiche Frau wusste wohl, weshalb die Scheune von Jahr zu Jahr reichlicher gefüllt ward. Sie dankte es, ohne ein weiteres Wort darüber zu verlieren, dem Dirk jeweils mit einem Glas Fusel. Als es dann aber doch zum Rechtsstreit kommt und die arme Witwe die reiche Witwe verklagt, wird Dirk, der Knecht, als Zeuge geladen. Aber er kommt nicht. Schließlich wird klar, warum. Beschwipst von dem Fusel hatte er den letzten Erntewagen eingeholt und weil ihm die Fahrt nicht schnell genug ging, die Pferde heftig mit der Peitschenschnur und dann ganz unbarmherzig mit dem Peitschenstiel geschlagen. Da stemmten sich die Pferde auf die Vorderfüße und das Pferd, das Dirk sonst immer zum Pflügen genommen hatte, schlug aus und versetzte ihm einen so wuchtigen Schlag vor die Brust, dass er kopfüber im Bogen in die tiefe Gräfte flog und in Wasser und Schlamm elend ums Leben kam. Die reiche Witwe leistete vor Gericht einen Eid und beteuerte, dass all das Land schon immer ihr gehört habe. Und sie bekam Recht. Ein Jahr nach der Verhandlung aber, als das Korn anfing zu reifen, fühlte sie sich schlecht. Und noch ehe der erste Erntewagen eingefahren war, starb sie. Ihre Tochter wurde von keinem Manne zum Weibe begehrt. Der Hof ging den Krebsgang und kam in fremde Hände. Die reiche Witwe aber steigt jedes Mal, wenn der Tag sich jährt, an dem sie den falschen Eid vor dem Richter schwur, um Mitternacht aus ihrem Grabe und schreitet in ihrem schwarzen Totenkleide auf der Bredde die abgepflügten Streifen entlang und stürzt sich dann an der Stelle kopfüber in die Gräfte, wo der Großknecht seinen jämmerlichen Tode fand.
Uiuiui.
Also so viel kann man sagen. Es soll tatsächlich in Bismarck zwei Höfe gegeben haben, die von zwei Witwen jeweils geführt wurden. Und außerdem gab es dort auch tiefe Entwässerungsgräben. Und die Straße Ob de Bredde, die gibt es auch immer noch.
Ach. Nur zum besseren Verständnis für die Nicht-Gelsenkirchener HörerInnen. Also der Stadtteil Bismarck ist nach dem Reichskanzler Otto von Bismarck benannt. Und der hieß eben vorher Braubauerschaft.
Ich gebe es zu, es ist auch nicht mega gruselig, aber ich fand es so schön, weil es halt von hier war. Und ich es irgendwie cool finde, dass wir sagen können, hey, wir haben in Gelsenkirchen auch eine schwarze Frau. Das ist halt so Wissen.
Nicht eine weiße Dame, sondern eben eine schwarze Frau. Das ist was anderes.
Und auch den Tag, der sich immer wieder
hier... Ja, genau.
Wann ist er?
Ja, das weiß ich leider
nicht. Ich bin ein Sonntagskind und Christian auch. Wir können sie sehen.
Ja.
Wir müssen uns mal auf die Lauer legen und Kameras installieren oder so.
Ja, ich weiß nicht, ob ich in Bismarck so lange rumliegen will,
aber... Aber ich finde es halt ganz cool, dass einfach irgendwie jede Gegend so ihre Geschichtchen hat, die man zum Teil irgendwie gar nicht so kennt. Und deswegen dachte ich, nehme ich das. Auch wenn es jetzt kein Märchen in dem Sinne ist, aber ich dachte, es passt trotzdem ganz
total
gut in die Folgen.
Ja.
Ich glaube, was wir vielleicht generell sagen können, ist, dass Spuk im Märchen, wir haben es ja jetzt auch an unseren Beispielen gehört, und auch wenn man es mit den Sagen vergleicht, es ist sich gar nicht in seiner Darstellung so unähnlich. Und es wird aber auch nie explizit beschrieben. Also es ist für mich schon so, dass es immer für so einen wohligen Schauer sorgt. Und die Spukelemente sind auch jetzt nicht bahnbrechend neu. Die kennen wir irgendwie alle. Und die haben sich ja auch durch die schwarze Romantik und das Aufkommen der Gruselliteratur im 19. Jahrhundert etabliert und werden bis heute verwendet. Dadurch, dass der Spuk im Märchen aufgrund der Kürze dieser Textsorte nur selten ausführlich beschrieben wird, bleibt vieles der Fantasie überlassen, was ich als große Stärke empfinde. Konkrete Darstellungen von Spukgestalten laufen ja eben immer Gefahr, auch ins Lächerliche abzudriften. Märchen und, wie wir heute nochmal gesehen haben, auch Sagen, haben da einfach den großen Vorteil, dass sie nicht zu sehr ins Detail gehen. Sie regen an, aber erzählen eben nicht alles aus. Und das ist eigentlich das Wesen des Spuks oder der Grund, warum Spuk funktioniert. Ne? Es bleibt immer ein Teil im Unbekannten.
Ich finde auch, das, was man sich vorstellt, ist am Ende viel gruseliger, ja, als was man sieht, genau, oder irgendwie en Detail beschrieben liest.
Ja, und Germelshausen ist dafür das perfekte Beispiel, das eben zeigt, wie man eine Geschichte, in diesem Fall eine Sage, könnte es aber auch auf Märchen durchaus übertragen, literarisch darstellen kann und bis zum Schluss eben Spannung aufrechterhalten kann, weil durch wohldosierte Schilderungen von Umgebung und Atmosphäre die Vorstellungskraft der Zuschauer angeregt wird. Und bei Germelshausen fragt man sich irgendwann, ja, kann das jetzt sein oder kann das nicht sein? Und genau das macht ja eigentlich Spuk. Er lässt dich an deinem eigenen Verstand zweifeln. Und selbst wenn man nicht an Spuk glaubt, ist er gut erzählt und inszeniert, bringt er dich zumindest in deiner Fantasie dazu, die Grenzen des Möglichen auszuloten. Und das ist für mich ein super spannendes erzählerisches Mittel, egal ob im Märchen, in einer Sage oder wo auch immer, in Literatur und Fernsehen.
Bin ich dabei, gehe ich mit.
Okay. Wenn ihr nichts mehr zu ergänzen habt, dachte ich mir, wenn wir jetzt so viel über Spuk gesprochen haben, verrate ich euch jetzt mal eine Methode der Geisterbeschwörung. Ui. Denn vielleicht habt ihr jetzt ganz doll Lust, mit dem Geist von nebenan in Kontakt zu treten.
Mit der schwarzen Frau aus Bismarck.
Nein, nicht ganz. Aber es ist auch eine Frau und es ist eine Methode, die in den USA und in England sehr beliebt und auch verbreitet ist, aber auch besonders gruselig ist und deswegen sich auch für eine Mutprobe eignet. Und zwar geht sie auf eine amerikanische Legende aus dem 17. Jahrhundert zurück, nach der die junge Mary Worth aufgrund ihres entstellten Gesichts den Spott anderer Kinder erleiden musste. Das heißt, die Kinder seien ihr immer nachgelaufen und hätten Bloody Mary gerufen. Ja, bald darauf wird Mary der Hexerei beschuldigt und in Salem verbrannt oder je nach Version gehängt. Aber ihr könnt Mary rufen. Dafür, jetzt kommt die Anleitung,
oh Gott,
braucht ihr einen großen Spiegel, am besten einen Badezimmerspiegel. Niemand darf mit euch im Zimmer sein und ihr müsst das Licht ausmachen.
Jenny, du probierst das gleich mal.
Nur eine angezündete Kerze dürft ihr in den Händen halten. Dann müsst ihr in den Spiegel blicken und dreimal Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Dann erscheint Mary im Spiegel und das ist eine junge Frau mit dunklem Haar und einer blutenden Schnittwunde im Gesicht. Aber seid vorsichtig. Es gibt auch Geschichten, die besagen, dass eine Hand aus dem Spiegel schnellt, die euch würgt oder dass zahlreiche Kratzer auf eurem Körper erscheinen. Und ja, wenn es ganz schlecht läuft, dann ertränkt Mary euch in der Badewanne, die mit ihrem eigenen Blut gefüllt ist.
Da ist mir der Cocktail um einiges lieber.
Ja. Wir können ja mal nächstes Mal darüber sprechen, wer sich getraut hat, das mal zu machen.
Wenn wir nur noch zu zweit sitzen, wisst ihr, was passiert ist. Ja, und wenn ich von der Bloody Mary umgebracht wurden.
Dann hören wir uns in der nächsten Folge.